Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Es formte sich und der Tag wurde immer schöner und meine Frau hat dann gesagt, okay, da pass auf, denn ich habe jetzt Lust auf ein Brautkleid. Und dann hat sie sich noch ein Brautkleid gekauft und wir wollten eigentlich diese Woche in Berlin dann nach Ringen schauen und für mich nochmal einen Anzug, wie das so ist, ne? Und, ja, ich habe versucht natürlich Caro aufzubauen und Caro irgendwie immer zu halten dabei, aber sie hat natürlich irgendwie eigentlich alle ständig angefangen zu heulen immer. Ach, das war bitter.
Das ist ja immer eine Frage, wie empfindet der Mensch das, ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich nenne das jetzt mal eine geplatzte Hochzeit. Ich meine, ist es ja am Ende, ne? Für viele Menschen echt ein Drama ist. Ein wirkliches Drama. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dafür, mal drüber zu sprechen. Was machen wir denn, wenn es mal nicht so läuft? Was machen wir denn? Ja, lass mal so sagen, wie es viele fühlen. Was machen wir bei einem Rückschlag? Ne? Das darf man schon so nennen, finde ich. Ich weiß, was du meinst, aber so fühlen es halt auch nicht wenige von uns. Vielleicht ist es mal ganz schön, nicht mit dem Thema, zumal wir ein hartes Thema haben, abzuschließen, sondern magst du kurz erzählen, 2 Monate Australien? Was macht mich gerade super neugierig. Was wird das für eine Auszeit? Da bin ich sehr gespannt, ob es ein Logbuch Australien geben wird.
Einen wunderschönen guten Abend, mein lieber Falk. Wobei Abend es nicht ganz trifft. Wir sitzen hier am Samstag, haben wir heute, ne? Samstagnachmittag.
Am Kaffeetisch.
Draußen ist schöner blauer Himmel am Kaffeetisch. Mein Boot liegt vor der Tür. Ich würde eigentlich am liebsten sofort raus, aber ziehe es vor, mit dir zu plaudern.
Ja, hallo, lieber Steffen. Der Steffen ist noch ein bisschen aufgeregt, weil ich ihn jetzt hingehalten habe und der Steffen immer sofort anfangen möchte. Und mir fallen immer noch ganz viele Sachen ein, die ich noch kurz machen muss. Und das ist der Steffen nicht gewohnt. Und geht immer, das ist, wenn er nervös am Anfang ist, dann habe ich den Steffen ein bisschen geärgert mit, ich muss noch hier und muss noch da.
Weißt du, als Geduld irgendwie vom lieben Gott verteilt wurde, stand ich tippelnd und trommelnd mit den Fingern irgendwo in der Schlange und bin fast geplatzt. Das ist auch so irre, wenn ich manchmal,
das möchte ich jetzt hören. Komm jetzt, erzähl auch bitte.
Für mich, wenn ich Heißhunger habe und was essen will und meine liebe Frau dann den Tisch anrichtet und alles nochmal schön macht und du eigentlich nur zwischendurch schnell irgendwas essen wolltest, nur ganz schnell irgendein Brot oder sowas und dann wird noch ein Pfefferminzplättchen abgerissen und dann wird nochmal ein Tee gekocht und dann gibt's noch ein Serviettchen und ach guck mal da unten, da können wir noch kurz den Krümel wegsaugen und dann dauert das und dann zieht sich dieses ganze Prozedere eine Dreiviertelstunde und die letzte, dann sitzt du noch so eine Viertelstunde vor dem Brot, was eigentlich einmal reinbeißen, dauert nur letztlich 10 Sekunden oder so und darum geht's mir dann in dem Moment. Dann könnte ich aus dem Fenster springen vor Ungeduld.
Und ich genieße das so, ne?
Verrückt.
Ich habe einen italienischen Opa und war früher genauso, bin total immer ständig für alles immer auf Strom und alles war immer irgendwie schlimm oder Ungeduld und so, das kenne ich gut. Aber die Farina bringt mir echt bei, es ist einfach nie irgendwas schlimm. Also Da könnte ich mich dann aus der Gewohnheit über irgendwas aufregen. Irgendwer ist zu spät, irgendwer, was auch immer er gerade gemacht hat. Und Farina ist immer gelassen und das hat bestimmt einen Grund, aber nicht tranig dabei. Sie ist einfach so ganz wundervoll gelassen mit einem, sodass ich tatsächlich das gar nicht mehr nachfühlen kann, was du da gerade sagst. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mal so war.
Der Grund hier an die Müritz zu ziehen war natürlich der, dass ich an meiner Ungeduld arbeite, ne, und ein viel, viel geduldiger Mensch sein möchte und davon ausging und immer noch gehe und es tut mir ja auch schon ganz gut, hier am Wasser einfach eine andere Drehzahl ist, ne, dass man hier, die Leute antworten auch ein bisschen langsamer und alles dauert ein bisschen länger. Man fährt hier übrigens, was ich irgendwie auch jetzt nach einem Jahr immer noch, mich immer noch an den Rand treibt, keine 50 km/h auf der Straße, man fährt 42. Und das ist so, weißt du, du wirst wahnsinnig. Man fährt, niemand fährt, also in Hamburg war ich es gewohnt, wenn 50 erlaubt sind, fahren die 55, 60. So, immer so knapp unter, dass man noch unterm Radar ist. Und hier fährt man 41, 42 und dann guckt man nochmal und so.
Ja, aber Steffen, das ist doch so wundervoll. Also, wenn ich dann an so Ruheorte komme, ja, die Müritz war auch dabei, aber ich muss jetzt alles, was nördlich ist vom Nordostseekanal, so Husum, weißt du, so ganz oben im Norden, ja. Das sind ja auch so, da ist ja einfach alles entspannt. Und wenn ich aus solchen Gegenden wiederkomme, jetzt nächste Woche geht's los nach Texel, da ist immer alles entspannt. Da fahren sie auch immer 42, 50 ist. Und dann komme ich zurück nach Ratingen. Nach Ratingen geht dann noch nach Düsseldorf. Da musst du mit 70 den Blinker links setzen und ohne Schulterblick rüberreißen, sonst hängst du im nächsten Auto, was in dritter Reihe parkt. Also du musst rasen wie ein Irrer. Und ich denke immer, oh Gott, was ist das für eine Welt hier? Ich bin da eher neidisch. Versuch das mal zu genießen. Die 42.
Ja.
Oder die minus
8. Warum ziehst du denn dann da nicht weg zu einem Ort, der dir besser tut?
Ah, Steffen, da machen wir eine eigene Episode drüber. Vielleicht.
Wollten wir sowieso mal. Kraftorte, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Wie war deine Woche bisher?
Ich möchte diese Woche nicht im Detail beschreiben, weil wir zum größten Teil im Arztzimmer gesessen haben oder nebenan in dem keramiktapezierten Zimmer.
Nicht alles schön
für wir dich. Wir waren krank geschrieben, tatsächlich. Also wir haben heute den ersten Tag, also alle beide gleichermaßen krank geschrieben und haben heute den ersten Tag, wo wir dann auch mal einkaufen waren und uns bewegen können, ohne eingeschränkt zu sein. Ja.
Insofern, aber du möchtest nicht drüber reden.
Ich würde vorschlagen, wir gehen nicht näher drauf.
Alles klar.
Im Interesse aller Anwesenden. Und Zuhörenden.
Offenbar lebst du noch und du hast deinen Humor nicht ganz vergessen, also verloren, denn denke ich mal. Es ist eine Sache, die vorübergeht.
Ist schon vorüber.
Hoffe ich sehr.
Heute Morgen ist gegangen.
Ja, bei uns gab es eine nicht so schöne Geschichte, die uns eigentlich zu unserem Thema auch so ein bisschen überleiten soll. Mhm. In unserer allerersten Sendung, kannst du dich erinnern, habe ich ja von unserer verrückten Hochzeit in Myanmar erzählt.
Ja.
Und wir haben dir dann auch erzählt, dass wir einfach irgendwann im Herbst oder im Sommer nochmal hier schnell nachheiraten wollen, weil dieses Prozedere, diese Hochzeit in Myanmar hier anerkennen zu lassen, das geht wohl, aber da musst du 20 mal mehr Unterlagen einreichen und machen, als einfach nochmal schnell hier im Amtszimmer nachzuheiraten, damit du auch quasi einen deutschen Stempel bekommst. Mhm. Und so hatten wir uns das dann geplant. Und dann, wie das immer so ist, irgendwann im Sommer, ja, meinst du, wir wollen das nur zu zweit machen? Wäre doch schön, wenn die Eltern noch dabei wären. Ja, klar, logisch, klar, finde ich auch nicht schlecht. Dann laden wir noch die Eltern ein. Ja, deine Kinder müssen die Kinder auch noch. Und was ist mit Onkel und Tante? Ja, na klar, Onkel, Tante auch noch. Und dann bist du plötzlich so bei, von wir gehen mal schnell alle beide eine halbe Stunde da rein, bist du dann mittlerweile, okay, was machen wir denn jetzt mit den ganzen Leuten? Und dann haben wir angefangen, uns was zu überlegen. Wir haben dann ein Boot gechartert und einen Skipper. Und wir wollten beide, Caro und ich, mit einem Boot. Wir hatten ein Standesamt, was kein Standesamt war, sondern die Klosterkirche in Malchow, wunderschön gelegen, direkt am Wasser. Wir beide wollten mit meinem Boot dann morgens hinfahren, hintuckern, alle gemütlich. Und dann warten da die Gäste und dann gehen wir wieder aufs Boot. Und dann hatten wir eine alte Schule gemietet, wo wir ein großes Essen haben und hatten die liebe Sophie, die uns da schöne Blumen gemacht hat und machen wollte und schönes Essen und so. Und also es war wirklich so, es formte sich und der Tag wurde immer schöner und meine Frau hat dann gesagt, okay, da pass auf, denn ich habe jetzt Lust auf ein Brautkleid. Und dann hat sie sich noch ein Brautkleid gekauft und wir wollten eigentlich diese Woche in Berlin dann nach Ringen schauen und für mich nochmal einen Anzug, wie das so ist, ne? Mhm. Und haben aber in der vorletzten Woche noch, natürlich musst du einmal zum Standesamttermin, hatten wir schon, die Unterlagen einreichen. Und da kriegst du ja vorher so einen Zettel, was alles einzureichen ist. Und das haben wir dann auch alles gemacht. Und jetzt ist es angeguckt, hat gesagt, na toll, wunderbar. Und dann kam plötzlich Anfang der Woche ein Anruf von den Behörden. Sie haben schon mal, also nicht ich, sondern Caro bekam den Anruf. Ich sehe hier gerade, Sie waren schon mal verheiratet in Australien. Ja, so 15, 20 Jahre her mittlerweile. Nee, warte mal, 15 Jahre, 10, 15 Jahre. Mhm. Diese Hochzeit damals in Australien wurde ja hier in Deutschland gar nicht eingetragen und die Scheidung dazu auch nicht. Nö, wieso? Ich habe damals da gelebt und so. Nee, das müssen Sie aber noch machen, wenn Sie hier heiraten wollen. Dann müssen Sie Ihre erste Ehe in Australien einmal hier eintragen lassen und die Scheidung auch. Okay, gut. Ja, dann machen wir das doch. Und dann sagte sie, kann aber durchaus noch 3, 4 Monate dauern, aber ihr Hochzeitstermin ist ja schon in 3 Wochen. Mhm. Und wir, what? Wie? Ja, nee, also so können sie nicht heiraten. Und wir, hä, wir haben doch jetzt schon alles. Sagt sie, ja, aber das ist jetzt gerade nicht unser Stress, sondern ihr Stress. Und dann haben wir gedacht, oh, das kann aber jetzt nicht angehen. Und dann waren wir völlig verzweifelt, haben uns noch einen Termin bei der australischen Botschaft diese Woche geholt. Mhm. Sind da morgens hingestiefelt, weil wir dachten, okay, pass mal, wir sind ja Menschen und wir können ja untereinander einfach reden und uns die Augen gucken. Wieso dauert denn das Anerkennen einer australischen Ehe 4 Monate? Kann ja wohl nicht sein, ne? Ach ja je, naja. Es wurde schlimmer. Es ist wohl so, dass es irgendwie die Digitalisierung auch in Australien erst vor kurzem eingesetzt hat und man diese ganzen Heiratsurkunden von damals irgendwie erst irgendwo hinschicken muss und beglaubigen muss und man muss sie raussuchen und also es sind nicht nur 3, 4 Monate, sondern es ist alles wesentlich länger. So, und jetzt haben wir natürlich diese Woche schon, wir hatten uns ein geiles Hotel in Berlin gemietet und wir hatten uns einen Tisch bei Tim Raue bestellt, weil wir das dann alles so ganz wunderbar feiern wollten, unseren Ringkauf und sowas und waren dann quasi an dem Tag aus der australischen Botschaft vor einem riesengroßen Desaster und mussten dann alles absagen. Und das ist natürlich bitter, wenn Karos Eltern aus Vietnam und die Tante aus Australien und meine Eltern und jeder hatte sich Urlaub genommen und wir hatten die Location und den Fotografen und wir hatten alles schon fertig und in Sack und Tüten. Und dann jetzt irgendwie 3 Wochen vorher zu sagen, wird leider alles nichts, das ist natürlich echt bitter. Mhm. Und das war ein herber Rückschlag und es war wirklich irgendwie, das hat uns ganz schön runtergezogen. Mhm. Also ich habe versucht irgendwie das Ganze, ich habe versucht natürlich Caro aufzubauen und Caro irgendwie immer zu halten dabei, aber sie hat natürlich irgendwie eigentlich alle ständig angefangen zu heulen immer. Ach, mhm. Das war bitter. Tja, so war unsere Woche.
Oje, und trotzdem dem feiern und danach heiraten wäre nicht so die Option gewesen, weil es geht ja nur um die Unterschrift. Es geht ja nicht um die
Liebe. Ja, genau.
Also,
weißt ja, du? Die Hochzeit hatten wir ja schon in Myanmar. Und naja. Es ging es ja nur noch um den Stempel. Also es war ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier nochmal einfach aus Jux und Dallerei nochmal 10.000 Euro auf den Kopf kloppen wollten, damit wir nochmal alle dabei haben. Nee, es ging schon wirklich jetzt eigentlich noch um den Stempel, weil verheiratet vor uns sind wir ja nur schon.
Ja, ja. Ne? Deswegen hätte ich, also das ist jetzt zu spät und ist immer dämlich, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Ich glaube, ich hätte es trotzdem gefeiert. Ich hätte dann die Hochzeit von Myanmar nachgefeiert, hätte große Plakate mit Fotos aus Myanmar aufgehangen und hätte mit den Leuten und vielleicht einem Redner, keine Ahnung. Ja, doch.
Aber nochmal eine freie Trauung. Und dann machst du nächstes Jahr nochmal eine standesamtliche.
Naja, das stimmt. Lieber Steffen, das tut mir leid.
Und dann fängst du nochmal an, weil dann fängst du, nächstes Jahr ist dann die standesamtliche und dann machst du nochmal alles, weil du denkst, ja, das war ja nur frei. Wir wollen ja noch wir brauchen ja noch einen deutschen Stempel drunter oder so.
Ja, das stimmt. Ja. Habt ihr jetzt eine Zeit? Nee. Also.
Nee, wir fliegen ja jetzt eh nach Australien, irgendwie im Ende Dezember, haben da 2 Monate geplant und gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir dann irgendwann mal in Canberra in dieses Development rein marschieren und uns diesen Zettel holen, den man da noch braucht oder so.
Ja.
Zumindest war ich bei Tim Raue mal essen, weil den Tisch konnte man nicht mehr canceln.
Das habe ich gesehen. Erzähl mir mal, wie es war, weil ich war auch schon mal beim Essen, aber nicht in Berlin, sondern auf dem Schiff. Das war irgendwie interessant. Erzähl mal.
Also das Tim Raue Restaurant, das in der Rudi-Dutschke-Straße, da am Checkpoint Charlie, ist ja sozusagen sein, wie sagt man so schön, Leuchtturm. Also so das erste Restaurant, was er hat. Und ich muss dazu sagen, dass das nichts ist, was wir regelmäßig machen. Also jetzt nicht, dass die Leute den falschen Eindruck kriegen. Wir gehen ja nicht regelmäßig in solche Restaurants. Für jeden, der jetzt gerade schon parallel googelt, kann ich sagen, also das ist irgendwie pro Person Mindestverzehr irgendwas um die 200 Euro. Und wenn du Weinbegleitung hast, bist du schnell bei einer Rechnung bei 500, 600 Euro oder sowas. Mhm. für uns war das Teil unseres, sozusagen, unserer schönen Woche. Das machen wir vielleicht einmal im Jahr oder so, dass wir uns wirklich ein geiles Hotel mieten, die Suite, und dann irgendwie sowas mal essen gehen, aber das machen wir nicht regelmäßig. Das ist einfach nur, weil wir so wahnsinnig wenig Zeit miteinander haben. Dieses Jahr vor allem. Und dann möchten wir so unglaubliche Quality Time einfach mal haben. Und also das Restaurant, was ich unglaublich geil fand, ist, dass dir die Angst davor genommen wird, dich falsch zu benehmen, weil es ist nicht so aufgetakelt. Der Preis, den du da bezahlst, der klingt ja so danach, als müsse man irgendwie sich, würde man da nur mit Krawatte und Sakko reinkommen, und klingt so, als müsste man irgendwie eine bestimmte Etikette erfüllen und so, alles nicht. Also die Kellner dort haben Poloshirts an. Das ganze Interieur ist sehr, sehr schön, sehr gepflegt, aber nicht so überkandidelt. Also man hat nicht den Eindruck, dass du in irgendeinem Ritz oder in irgendeinem super, super, super duper Ding bist, sondern es ist, man hat ein unglaublich wohliges, warmes Gefühl, man wird unglaublich freundlich begrüßt, man setzt sich. Und man kriegt dort nicht einfach nur Essen, das muss man dazu sagen. Also du wirst dort den ganzen Abend, kriegst du ein etwas gereicht auf ganz kleinen Tellern, das sind hier immer so ganz Mini-Portionchen, die du dir auf die Zunge legst und die dann irgendwie in der Art explodieren, wie du es vorher noch nicht erlebt hast. Also das sind Geschmackskombinationen, die sind so dermaßen. Wowig, dass dir die Worte fehlen. Und ich wusste ehrlicherweise nicht so ganz, was mich erwartet. Der Nils, der den Tim ja immer mal fotografiert und dort auch schon ein, zweimal war, der Nils Hasenau, kennt die eine oder andere vielleicht vom Bobcast, der hat uns gesagt, ja, musst du unbedingt das Signature bestellen. Es gibt halt, wenn du reinkommst, eigentlich nur zwei Menüs. Du kannst das Signature und noch ein anderes Menü bestellen und dann nur noch wählen, ob mit oder ohne Weinbegleitung. Wobei ich jetzt im Nachgang sagen würde, die Weinbegleitung, also für mich, der relativ wenig Alkohol trinkt, war das, ich war nach, glaube ich, einem dritten Gang fast betrunken. Ich bin dann ja auch, dass ich die Gläser austrinke, ich dödel, weißt du, statt die Lippen zu benetzen und mal den Wein auf der Zunge zum Essen drauflege, nee, ich trinke die Dinger dann aus, und der Sommelier kam immer vorbei und fragte und erklärte, und es war so, aber ganz, 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 ganz locker. Und du hast das Gefühl, du wirst da entertained den ganzen Abend. Das ist im Grunde, muss man sich das vorstellen, wie ein Konzert. Du gehst ja auch in die Philharmonie, und wenn du gute Plätze hast, dann kosten die ja auch ein Heidengeld, ne? Und du wirst, es im Grunde geht, es ist wirklich wie so ein, ja, wie Strophe, Refrain, wie ein Konzert mit einem Entree und mit einem Hauptteil und so. Also es ist schon wirklich kein Essen, was du da kriegst. Es ist einfach wirklich der hat da irgendwas Neues erfunden, wo mir noch so ein bisschen das Wort dafür fehlt. Ich finde das unfassbar. Ich fand das unfassbar geil dort. Also dieses von vorne bis hinten immer nur so also etwas auf der Zunge zu haben, was du so noch nicht kennst, und eine Kombination aus Gewürzen und Geschmäckern, die jedes Mal überrascht. Und du bist jedes Mal unglaublich gespannt darauf, was als nächstes kommt. Ne? Also du hast immer, du denkst, oh, ist das geil. Und dann kommt schon das nächste und das nächste und das nächste. Das krieg's gar nicht mehr zusammen. Ich war ja nachher schon leicht angeschallert, ob das 6 oder 7 oder 8 Gänge waren.
Angeschallert. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, das Signature-Menü hat 6 Gänge. Ich war jetzt gerade neugierig und habe parallel mal gegoogelt.
Aha. Du kriegst auch so Zwischengänge, die nicht auf der Karte stehen. Weißt du, das ist so, hier nochmal ein Amuse-Gueule und da nochmal was und hier nochmal eine Praline und so.
Ja, warum ich gerade gegoogelt habe, wenn ich mit Thomas mal über irgendwelche Dinge rede, wo ich hingegangen bin, da kommen immer Nachfragen. Das Signature-Menü kostet tatsächlich 188 Euro. Was mit Wein und so wird es teurer, keine Frage, aber das ist was anderes als 500-600 Euro. Ich weiß, dass du die am Ende erreichen kannst, aber deswegen wollte ich jetzt gerade mal kurz gucken, ob es nämlich so krass hochgeht. Der Typ ist halt sehr sympathisch, ne? Also ich habe ihn persönlich noch nicht getroffen, aber der ist da, wo man ihn sieht, der ist ja noch viel in der Öffentlichkeit auch ein ganz sympathischer Typ. Und Verena und ich haben uns da ist viel Marketing dran, aber er hat sich schon eingebracht in die in das Restaurant auf der Manche 5. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der hat die Karte für ein Kreuzfahrtschiff quasi geschrieben, für ein kleines Restaurant am Heck. Ja. Und er hat, wenn ich das richtig gelesen habe, auch nur für dieses Restaurant zugesagt. Da hast du hinten den sogenannten Diamanten. Das ist eine ganz tolle, aufwendige Fensterkonstruktion. Du schaust dann im Dunkeln hinten auf den angestrahlten, ja, ich sag mal Schweif, das ist falsch. Also der Moment, wo hinten das Wasser hinterm Schiff so weggeht. Da schaust du halt drauf und hast halt Fenster am Wasser direkt. Und da gibt es dann auch 6- und 8-Gänge-Menüs. Und das war tatsächlich faszinierend. Und was du da sagst mit den Poloshirts, ist mir da auch passiert. Wir hatten uns natürlich irgendwas Schickes angezogen, nicht übermäßig, aber schon irgendwie was Nettes angezogen. Saßen da, es war schon irgendwie auch festlich da. Die Umgebung war natürlich auch so ein bisschen magisch. Und dann stand plötzlich ein Typ neben mir im Poloshirt mit gelben Schuhen. Oder waren die grünen Shirts? Grüne Schuhe. Und ich denke, was ist denn das für ein Typ? Und er hatte irgendwie nicht Hallo gesagt, war auch so ein bisschen viereckig und sagte, wie geht's Ihnen? Und ich denke, wer ist das? Was will der? Und danach stellte sich aber raus, das war ganz witzig, das war der Assistent von Tim Raue. Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Nachher dann auch sehr sympathisch und hat halt gefragt, wie wir das Essen finden. Der hat den dann aufs Schiff geschickt, irgendwo in die Karibik, um zu gucken, wie das Essen so ist. Und hat dann da Umfragen gemacht. Ich habe ihn gerade versucht zu googeln. Das ist irgendwie der Restaurantleiter oder der stellvertretende Restaurantleiter. Ich habe jetzt so schnell den Namen nicht gefunden. Aber da habe ich halt auch gedacht, abgefahren, dass der hier so rumläuft, wie er rumläuft. Fand ich sympathisch. Ich will immer mal hin nach Berlin, aber da muss ich halt tatsächlich dann schauen, dass wir da ein bisschen drauf sparen, weil 188
macht das, Euro pro genau, mach das unbedingt. Ne? Also es lohnt sich. Es ist wirklich, als würdest du ein Theaterstück besuchen oder sowas. Es ist wirklich nicht einfach nur hingehen und essen, sondern es ist schon was ganz Besonderes. Und was ich halt wirklich, wirklich mochte, ist dieses Konzept, dass du wie soll ich sagen, es ist auch kein Kommen und Gehen, weil die Leute, und das ist auch so das, was du gerade, wo du sagst, ja, die Leute fragen immer sofort nach dem Preis und denken, wow, ist das teuer, aber letztlich, da sitzen, was habe ich gezählt, ich weiß nicht, 30 Leute oder sowas, ist ja auch nicht so, dass das wechselt am Abend. Dadurch, dass es immer so lange Menüs sind, ist ja nicht so, dass du einen Tisch am Abend zweimal vergeben kannst. Ne? Das heißt, du hast da im Grunde diese 30 Leute, die an dem Abend irgendwie da sitzen und danach kommt ja dann auch keiner mehr. Du gehst ja dann, weißt du, die meisten Reservierungen gehen um 7 los und wir haben bei uns um 19:15 irgendwie die Reservierung gehabt und sind da um 22:30 raus, ne, sowas. Das heißt also, du kannst jeden Tisch nur einmal vergeben und dann hast du aber auch einen Sommelier, du hast so dermaßen viele Kellner und Leute, die da rumlaufen und dich bewirten, wenn du die mal durchzählst, wie viel Personal der dann auch hat und dann auch noch das Personal in der Küche und also und dann der Wein, das, was der Sommelier uns immer erzählt hat, wo der Wein herkommt und was, das ist auch kein billiger Fusel dann immer, ne? Also das ist schon so, dass...
Ja, du musst halt Preise so betrachten, nicht nur sind die jetzt cool genug für mein Portemonnaie, sondern dann kann das natürlich zu teuer sein, aber ist es zu teuer für mein Portemonnaie oder für das, was ich bekomme? Wenn da 4, 5 Leute sich die ganze Zeit um mich kümmern und hochwertigstes, teures Essen und Getränk am Start ist, dann...
Einen Satz vielleicht noch ganz kurz, das fand ich nämlich ganz lustig, der war ja bei Hotel Merze im Interview und da sagte er oder hatte sich unterhalten darüber, wie er hatte davon erzählt, dass er sich dann mal einen Anzug geleistet hat, der 8.000 Euro kostete. Und da sagt man, so ein Typ wie du leistet sich einen Anzug für 8.000 Euro, du müsstest dir eigentlich 10 solche Anzüge leisten können. Und dann sagt er, ja, weißt du, mit so einem Restaurant wirst du nicht reich. Schon allein die Küche kostet ja irgendwie, was weiß ich, 200.000 oder sowas. Wenn du reich werden willst, machst du einen Imbiss, mit einem Currywurst-Imbiss. Da kannst du Geld verdienen. Aber mit so einem Restaurant wirst du nicht reich. Und das nehme ich ihm ab. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Ganz kurzer Tipp noch für alle, die den Namen zum ersten Mal hören. Auf Netflix gibt es diese ganz berühmte Chef's Table-Reihe. Und dort ist eine Folge mit Tim Raue, die man sich unbedingt anschauen sollte, um ihn zu verstehen, um das Konzept zu verstehen. Der Typ ist einfach kein Koch. Für mich ist er der König der Köche. So schön. Und es war es mir absolut wert.
Weißt du, was wir jetzt gemacht haben, Steffen?
Na?
Na, wir wollten heute ja, ich habe dann jetzt auch verstanden, warum das so ist. Du hast mich um das Thema quasi, du hast mir das Thema vorgeschlagen, über das Thema Rückschläge sprechen. Und wir haben beide ganz automatisch was gemacht, was sich auch anbietet, wenn man einen Rückschlag zu verzeichnen hat. Wir haben uns trotzdem relativ zeitnah mit etwas Positivem beschäftigt.
Genau.
Und zwar ziemlich ausgiebig genau. Jetzt. Gute 10 Minuten haben wir uns jetzt sehr mit etwas äußerst Positivem beschäftigt.
Ja. Entschuldigt bitte meinen kleinen Ausflug und meine Begeisterungstirade sozusagen. Aber das hat uns natürlich an dem Abend auch über dieses Hochzeitsdilemma geholfen, ne? Weil wir wirklich mal 3-4 Stunden komplett raus aus diesem Irrsinn gekommen sind und uns wirklich nur auf den Abend konzentrieren konnten. Ne? Von daher...
War das ja schon die erste Antwort auf die Frage, die du stellen wolltest, nämlich wie geht man mit Rückschlägen um?
Ja.
Da hast du ja schon eine Antwort gegeben, dass man ja sich dann doch, also gerade in so einem Moment auch mal was leisten darf, was einen entspannt, was einen irgendwie auf andere Gedanken bringt, dass man auch dann was genießen sollte.
Das habe ich aber auch erst in meinem Leben recht spät entdeckt für mich, dass ich mir auch mal was gönnen darf. Ich hatte immer so das Gefühl, eine viel zu hohen Selbstdisziplin und es darf doch nicht und es kann doch nicht und so. Und ich habe gemerkt, seitdem ich mich selbst belohne oder selbst dann auch mal bei Rückschlägen eben mit was Positivem beschäftige oder so, wenn man das unter Kontrolle hat, ne, ich will jetzt die Leute nicht zur Kaufsucht treiben, dann ist das durchaus was Schönes und durchaus kann einem durchaus helfen, die Situation irgendwie zu meistern. Ne? Wobei ich bei diesem Wort Rückschlag immer so ein bisschen vorsichtig bin. Wir hatten ja in der letzten Folge über Framing gesprochen und Rückschlag klingt so unglaublich danach, als würde man auf den Berg steigen und irgendwie 20 Meter runterfallen und müsste von vorne anfangen. Ne? Also manchmal sind es einfach willkürliche Ereignisse, sage ich jetzt mal. Ne? Oder nennt es Glück, Pech oder Zufall oder sowas. Aber ich helft mir oftmals, dass ich die Situation oder diesen in Anführungsstrichen Rückschlag, dass ich mir den wirklich mal so ein bisschen analysiere und angucke und frage mich, bin ich da jetzt schuld? Und Schuld ist auch wieder so eine Konnotation. Bin ich der Verursacher dieser Situation? Dann ist es einfach nur für mich mittlerweile einen Impuls, den ich vorher nicht bedacht habe. Ne, und den ich jetzt, Gott sei Dank, irgendwie mit bedenken kann beim nächsten Mal. Es ist eine Situation, eine willkürliche Situation, die erstmal von sich aus jetzt weder gut noch schlecht ist, dann ist es eigentlich erst meine Bewertung, die dieser Situation ja ihre Bedeutung gibt. Ne? Also erst wenn ich das Ding als Rückschlag bezeichne, wird es ja zum Rückschlag. Die Situation, die wir jetzt haben, also jetzt, wenn wir jetzt mal unser Hochzeitsdilemma anschauen, dann ist das etwas, was wir vielleicht nicht bedacht haben. Man hätte sich vielleicht früher drum kümmern können, hätten wir vielleicht 6 Monate vorher zum Standesamt schon mal die Papiere reingereicht, dann hätte es vielleicht die Zeit auch noch gereicht. Irgendwie haben wir aber nicht, weil es hieß, ach, hier kriegst du so schnell Termine, das macht eigentlich nichts, das brauchst du, könnt ihr euch noch Zeit lassen. Ne? Naja, gut, jetzt wissen wir mehr. Aber wir sind traurig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das jetzt als Rückschlag oder sowas für unsere Beziehung bezeichnen würden oder sowas. Ne? Es war einfach meine Großmutter hat immer gesagt, wer weiß, wofür es gut ist, mein Junge.
Das kennst du den? Ja, das ist ja auch, wenn man das jetzt nicht zu früh sagt, ne, muss man ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich ist es ja auch richtig, ne? Ich denke nur, jetzt seid ihr beide, habt euch schon viel mit solchen Dingen beschäftigt. Also mit den Dingen, was in uns vorgeht und so. Es gibt durchaus Menschen, für die das wirklich eine Katastrophe ist. Also du kennst es selber extrem gut von unseren Hochzeiten, die wir fotografieren, wie panisch manche Bräute ist jetzt ein bisschen chauvinistisch, ne? Aber oft ist es so. Das ist nicht chauvinistisch gemeint. Und meistens sind es die Bräute und nicht die Männer. In welcher Panik sie aufs Wetter schauen, oft und dann auch wirklich, also die erleben Rückschläge, nur weil es am Hochzeitstag regnet. Ich versuche das vorher schon mal so ein bisschen abzufangen und ein bisschen sanfter werden zu lassen. Aber das ist ja immer eine Frage, wie empfindet der Mensch das? Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich nenne das jetzt mal eine geplatzte Hochzeit. Ich meine, ist es ja am Ende, ne? Für viele Menschen echt ein Drama ist. Ein wirkliches Drama. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dafür, mal drüber zu sprechen. Was machen wir denn, wenn es mal nicht so läuft? Was machen wir denn? Ja, lass mal so sagen, wie es viele fühlen. Was machen wir bei einem Rückschlag? Ne? Das darf man schon so nennen, finde ich. Ich weiß, was du meinst. Wir geben dem Ding mit dem Framing genau schon was Negatives von vornherein. Aber so fühlen es halt auch nicht wenige von uns.
Nach all den Jahren, die ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass es letztlich eigentlich wirklich die eigene Attitüde ist und die Leichtigkeit, mit der man an Dinge rangeht, die einem hilft, dann auch mit sowas umzugehen. Also ich habe diese, oder wir beide haben jetzt diese Hochzeit jetzt nicht so geplant mit einem Zettel. Ich kriege ja oft vom Brautpaar dann auch so 6 Seiten lange PDFs, wo minutiös draufsteht, wann, wer, was, wo, wie, welchen Nagel gefeilt kriegt, in welcher Farbe lackiert und so. Wir beide haben das eigentlich eher so wirklich mit einer hohen Leichtigkeit und mit viel Freude irgendwie gemacht. Und macht man den Skipper? Heino, willst du unser Skipper sein? Heino, jo, mache ich, habe ich eingetragen. Zeit sagt er mir dann, ja, alles gut. Und dann haben wir da mit Sophie kurz gequatscht. Hast du Lust, da was zu machen? Jo, ja, dann denke ich mir was aus. Ist auch so, die liebe Sophie von Fischersküche, die wollte uns dann die Hochzeit oder hatte dann den Auftrag, die Hochzeit auszurichten. Das ist auch nicht so. Ich bin niemand, der dann sagt, Sophie, bitte, ich möchte das und das und das und die Blumen sollen so und so und so. Sophie ist ein Vollprofi. Ich sage ihr, ich möchte einfach was Schönes und ich bin mir ziemlich sicher, dass die was Schönes hinkriegt. Deswegen ist meine Erwartungshaltung dann auch eine ganz andere. Ne? Also es ist nicht so, dass ich, sobald ich eingreife, ich buche auch, wenn ich Dienstleister buche, dann lasse ich die machen, also und entscheide hinterher, ob das gut oder schlecht war. Aber das macht mich dann insofern auch nicht so verrückt, weil ich weiß, mein Briefing war, bitte sei kreativ, bitte mach dein Ding. Ich will dir da gar nicht reinquatschen, sonst würde ich ja gar keinen buchen, sondern würde es selber machen. Ne? Und insofern auch beim Fotografen oder so, bei Nilsi, ich hatte Nilsi gefragt, ob er das macht. Ich mit Nils wirklich schon eine hohe Verbindung habe, muss ich sagen. Also er hat ja mir früher bei Hochzeiten assistiert und wir haben viel miteinander erlebt und er hat unser allererstes Shooting von Caro und mir damals in Schottland fotografiert und es waren so wunderschöne Bilder. Und ich wollte dann auch jemanden bei mir haben, dem ich natürlich fotografisch vertraue, aber mit dem ich jetzt auch menschlich eine Verbindung habe. Und da war Nilsi einfach wirklich, und der wohnt hier um die Ecke und hat gesagt, ah, na klar, ich freue mich riesig. Aber auch bei Nilsi, dem muss ich nicht viel briefen. Weißt du, der weiß ich, der kommt so. Mhm. Und der fotografiert, da muss ich nicht sagen, ich möchte das und das und dann möchte ich noch ein Gruppenfoto, sondern das läuft einfach bei dem. So. Mhm. Und mit dieser Attitüde, darauf wollte ich hinaus, mit dieser Attitüde und Leichtigkeit, wenn du dein Leben eher mit dieser Attitüde und Leichtigkeit bewältigst klingt auch schon wieder, so durchs Leben gehst, mit einer ganz anderen Attitüde, dann werden dich Rückschläge oder Dinge, Ereignisse nicht so aus der Bahn werfen, sondern dann springst du drüber oder weichst kurz aus und dann geht's irgendwie weiter. Ne? Also mir hilft es zum Beispiel immer, wenn sowas ist, mir quasi den nächsten Schritt zu prävisualisieren. Ne? Also dann heiraten wir wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühjahr. So. Dann wird's auch schön.
Genau, in die Zukunft gucken, das finde ich auch mega wichtig. Ne? Also entweder, wenn was einfach nicht geklappt hat, auf die Wiederholung schauen, das ist das eine. Oder wenn wirklich was, ich sage es mal, wie es ist, wenn wirklich mal was im Arsch ist. Also, eine Beziehung, eine Liebe, was auch immer. Es ist wirklich, es hat irgendwas einfach voll nicht funktioniert, dann ist es, oder tut es mir persönlich, ist es gut, ist immer so arrogant, ne? Was weiß ich, was gut ist, aber mir tut es gut, in die Zukunft zu blicken und zu überlegen, okay, das tut jetzt richtig weh. Aber wie wird das in einem halben Jahr sein? Wie wird es in einem Jahr sein? Habe ich das überwunden? Wie wird es mir dann gehen? Habe ich dann vielleicht irgendwie was Neues in mein Leben gelassen oder so? Und damit rede ich jetzt nicht nur von der Liebe. Das kann auch im Job sein. Das kann in allen Punkten sein. Und so ein Blick in die Zukunft ist, glaube ich, sogar in der Trauerbewältigung, wenn wir mal in die ganz krassen Themen gehen, was mir ganz gut helfen kann. Was ich auch immer, die Karte ziehe ich immer, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist.
Absolut, absolut. Also ich lebe natürlich oder versuche die meiste Zeit im Hier und Jetzt zu leben, aber ich gucke wirklich nicht nach hinten. Also das habe ich mir abgewöhnt. Genau. Immer nach hinten zu gucken, um mich drüber zu ärgern, ob irgendwas passiert ist, was mich dann irgendwie so tangiert hat. Nee, ich bin nicht genau wie du. Auch in der Trauerbewältigung gucke ich nach vorne, bedanke mich für die Zeit, die ich mit dem Menschen hatte, ob das jetzt Menschen sind, die mich verlassen mussten, weil sie gestorben sind, oder die ich verlassen habe, weil wir nicht mehr so gut zusammen gepasst haben oder sowas, dann bedanke ich mich aber immer wieder für die, also ich bedanke mich dann einmal wirklich für die Zeit, die ich hatte mit den Menschen, und fange was Neues an. Aber es ist immer ein großer Dank, dass sie mich ein Stück weit begleitet haben. Und ich glaube, wenn man gerade in dem Thema, also wenn es um Menschen geht, das Ganze so abschließt, mit einem großen Dank, wir haben auch letztes Mal über die Umarmung gesprochen, mit einer Umarmung fällt es, glaube ich, auch leichter, mit solchen Rückschlägen umzugehen. Ne? Also eine Trennung tut wahnsinnig weh. Also das ist wirklich, wenn man jemanden geliebt hat oder wenn das nicht funktioniert hat oder derjenige stirbt und man weiß, man sieht ihn niemals wieder, dann kann man natürlich irgendwie mit der Umarmung, das meine ich jetzt eher symbolisch, ne?
Du musst die Trauer schon zulassen.
Die Situation. Ne? Natürlich. Aber ich bin dann wirklich, dass ich sowas immer mit einer großen Dankbarkeit abschließe. Mhm. Und niemals mit einem Frust, ne, über, wenn wir jetzt mal wieder auf die Beziehungsebene gehen, ne, wenn wir uns getrennt haben oder sowas, gehe ich nicht mit schlechten Gefühlen raus aus sowas, sondern ich bedanke mich immer und guck dann nach vorne.
Da wünsche ich mir so sehr, dass der eine oder andere Zuhörer das auch so tut, weil ich so viele Leute erlebe, die es nicht tun, und auch wenn ich mir immer Mühe gebe, nicht so viel mir von anderen Leuten zu wünschen, weil auch das ist ja wieder eine Erwartungshaltung, die ich mir eigentlich schenken kann, ne? Aber das ist wirklich eine Sache, die mich immer bewegt, weil man kennt ja so diese Vorname- und Vorname-Konstellationen aus seinem Umfeld, und wenn sich dann so eine Konstellation mal ändert, wundert man sich hier und da, weil man sich muss sich halt auch neu gewöhnen. So. Oder wenn sie einfach sich nicht verändert, sondern einfach kurz nicht mehr da ist, sondern nur noch der eine und der andere da ist. Ganz oft reden die dann nicht mehr miteinander. Die haben, ohne dass ein großer Streit war, weil man es so macht, wie oft ich im Leben schon gehört habe. Und ich dachte, es wird besser, umso ich älter werde. Aber die Leute bleiben gleich bekloppt. Die sagen dann, ja nee, ist ja mein Ex-Freund oder mein Ex-Mann. Wieso soll ich jetzt noch mit dem reden? Ja, weil du verdammt noch mal 3, 4, 5, 10, keine Ahnung wie viele Jahre mit dem dein Leben verbracht hast. Das kannst du doch nicht für nichtig erklären, indem du jetzt sagst, jetzt mache ich das nicht mehr, weil man das nicht mehr so macht. Das finde ich immer sehr, sehr schade, dass da dann so das Interesse irgendwie abbricht, und da würde ich echt gerne, würde ich gerne bestellen hiermit, dass wenn jemand zuhört, der das so macht, vielleicht mal drüber nachdenkt, dann doch mal wieder anzurufen oder eine Geburtstagskarte zu schicken. Man hat doch so viel Zeit miteinander verbracht, das muss es doch nicht sein.
Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der mir auch da ein Stück weit geholfen hat, mit sowas umzugehen, und mache ich mir auch immer wieder bewusst. Also er sagte eben, wenn du das irgendwann ist, oder fangen wir anders an, zwangsläufig, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, wirst du irgendwann merken, dass es Menschen gibt, die dir gut tun, und Menschen, die dir nicht gut tun. Mhm. Und es gibt Menschen, die dir nicht gut tun, mit denen du familiär möglicherweise irgendwie verbunden bist, aber auch da kann man den Kontakt sozusagen verkürzen oder den Kontakt einfach ein bisschen verkleinern. Aber es gibt auch Menschen, mit denen du jetzt nicht dein Leben lang verbringen musst, wenn sie dir nicht gut tun. Und von denen kann man sich verabschieden, und auch wenn das manchmal wehtut. Und er meinte halt, dass einem dann durchaus Rituale helfen. Also wenn man sich jetzt von Zeit zu Zeit von Menschen verabschiedet, weil man einfach sich entschieden hat, einen eigenen Weg zu gehen, der zu etwas Besserem führt, da ein Ritual für sich selbst zu finden, sich von denen dann zu verabschieden. Sei es nur, wenn man sie sich nochmal zum Spazierengehen verabredet, auf vielleicht in eine Bar, keine Ahnung, irgendwas. Und wenn man, also er hatte mir erzählt, dass er das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen esoterisch klingen oder ein bisschen verrückt, fand ich aber auch ganz interessant. Er hat zum Beispiel, legt er sich mit einem Seil eine 8. Ne? Also du nimmst ein langes Seil, du legst dir sozusagen eine 8, setzt dich in einen Bogen hinein Und in den anderen Bogen der 8 kommt dann das Foto desjenigen, von dem du dich da jetzt verabschiedest. Ne? Und dann schaust du auf die andere Seite der 8 und dann bedankst du dich, dass derjenige da drüben oder diejenige die Zeit mit dir verbracht hat. Und dann schneidest du die 8 in der Mitte durch und schließt sozusagen die beiden Enden. So. Und das macht er halt jedes Mal, wenn er sich von jemandem verabschieden muss, ob das jetzt durch Tod ist oder durch einfach, weil die Beziehung nicht mehr geklappt hat, oder weil es einfach, weil derjenige ihm nicht gut tat. Und das fand ich eigentlich eine unglaublich ein schönes Ritual. Für diejenigen unter euch, die gerade in so einer Situation stecken, fangt doch mal an mit so einer 8. Also das kann durchaus, Rituale können durchaus helfen, sich selbst sozusagen auch immer wieder etwas Besonderes bewusst machen oder bewusst zu machen.
Voll, und wenn man da ein bisschen selbstkreativ ist, kann man sich da, also mir fällt gerade auf, ich habe so ein Ritual, ohne dass ich da je drüber nachgedacht habe, weil ich zeitnah, wenn jemand gestorben ist aus dem engen Umfeld, ich habe das schon sehr oft, also ich musste, glaube ich, 14 Leute zu Grabe tragen oder so, aus der Familie alleine. Und wenn das dann sehr enge Geschichten waren, ich bin dann immer ans Meer gefahren. Da habe ich jetzt, fällt mir das gerade, ja, während du von der 8 so erzählst, dieses am Meeresufer stehen, am Strand stehen und da rausgucken, am besten am Abend, und die Kraft der Natur so ein bisschen zu spüren, das ist was mich da sehr bewegt. Und ich glaube, dass da so jeder mal für sich überlegen kann, was da für ihn gut sein kann. Das ist ja dann auch einfach nur, ja, ein vernünftiger Abschluss. Also ich habe die Tage erst mit Farina darüber gesprochen, dass wir doch geneigt sind, Beziehungen, ob das jetzt Liebesbeziehungen oder Freundschaftsbeziehungen sind, so abzuschließen, dass wir nicht Jahre später todtraurig sind, weil wir nochmal an jemanden denken, oder Frust haben, weil wir an jemanden denken, sondern allenfalls, ja, schöne Erinnerungen lassen wir schon zu. Also das ist schon okay, ne? Aber nicht, dass dann noch sowas übrig ist, was noch an uns zieht. Und ich persönlich bin immer ein bisschen traurig, habe das mal ganz konkret auch so gehabt, dass man mit so einem Menschen nicht wirklich nochmal was trinken gehen kann. Also ich würde das nicht tun, ohne mit ihm zu sprechen dann, weil das irgendwie unehrlich wäre. Der freut sich, dass wir Zeit verbringen, und ich mache das, um zu gehen. Also gekommen, um zu gehen, ist ja irgendwie auch komisch, wenn ich nicht drüber spreche. Ich find's schade, dass die wenigsten Menschen dazu in der Lage sind. Das klingt jetzt, ich merke gerade, wie ich es erzähle, dass es irgendwie arrogant klingt. Ich erzähle das trotzdem zu Ende. Ich fände es schön, wenn ich bemerke, ich hatte mal einen guten Kumpel, der, wo ich mir einfach merkte, dieser Kontakt tut mir nicht gut. Immer und immer wieder tut er mir nicht gut. Er ist ein Bremsblock, er ist demotivierend, er ist negativ. So, und ich mochte ihn sehr, aber das war einfach immer schlimm. Und dieses Hin- und Hergerissensein hat mich immer dazu geführt, dass ich den Kontakt so habe auslaufen lassen. Und ich habe noch ein paar Mal gedacht, hätten wir mal drüber geredet. Also nicht im Sinne von änder dich, sondern wären wir mal ein Bier trinken gegangen unter Freunden, und dann hätten wir uns gesagt, wir lassen das jetzt mal, und wenn mal die Welt untergeht, dann steht meine Tür auf, kommst du vorbei, ich nehme dich nochmal in den Arm, das war jetzt schön, ich übernehme die Rechnung, schönen Abend. Finde ich eigentlich wundervoll. Aber wenn ich dann auf so einen offenen Menschen treffe, mit dem ich sowas machen könnte, will ich den natürlich behalten. Dann bleibt er natürlich auch bei mir, ne? Also da finde ich es ein bisschen schade, dass wir immer so verschrobene Wesen sind, die immer über alles nicht reden wollen, weißt du? So.
Ja, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass manche Menschen dann einfach nicht reden wollen, weil sie denken, das ist dann nicht passiert oder sowas. Aber auch wenn wir zwei jetzt, glaube ich, nicht zwingend zur Gattung Mann gehören, die man landläufig sozusagen, ich sag mal, wir sind ja schon zwei Klatschbasen, weißt du, was ich meine? Also sind ja nicht alle Männer so sind ja nicht, welche Männer unterhalten sich denn über ihre Gefühle öffentlich
in einem Podcast? Ach so, meinst du das? Also ja, ganz ehrlich,
das ist ja.
Wir sind ein bisschen Mädchen,
meinst du? Also das ist ja. Wir sind ja beide schon so ein bisschen Mädchen irgendwie auf eine Art. Das ist auch wieder böse. Nee, aber wir teilen uns mit. Und ich glaube, da sind wir vielleicht anders als andere Männer in dieser Welt, in diesem Land, in dieser Gesellschaft. Also ich habe einige Mails bekommen in letzter Zeit, die mir schreiben, ey Mann, ihr geht da so offen mit euren Gefühlen um, so ein bisschen merke ich das auch gerade in meiner Beziehung, dass ich jetzt eher bereit bin, auch mal darüber zu reden mit meiner Frau, mit meiner Freundin, und denke ich, ach guck mal, siehst du, so ein bisschen gebracht hat es ja schon was wir hier tun.
Ja, voll. Ja, voll. Das habe ich auch so gelesen. Das finde ich auch so wunderschön. Das muss ja gar nicht im Podcast sein. Ich meine, jetzt haben wir hier inzwischen schon tatsächlich ein paar Tausend, die zuhören. Das ist ja wundervoll. Aber die Zahl alleine macht es ja nicht, ne? Sondern jeder, der jetzt draußen zuhört und was gibt's denn für Orte, wo man mit 3, 4, 5 Leuten, mit der Clique halt unterwegs ist, da bringt es halt auch was, ne? Also guck mal, mein Freundeskreis, das sind, also der ursprüngliche Freundeskreis, der so mit 15 entstanden ist, der bis heute noch so zusammenhängt, die Kernclique, das sind 5 Jungs, das sind alles Kerle, lass mich mal überlegen, der eine wechselt die Reifen in der Werkstatt bis hin zum IT-Direktor. Also uns ist auch egal, was der andere tut. Wir sind nicht irgendwie aus einem Stand oder wie auch immer man das nennen möchte. Und die sind aber alle anderen, wissen, wie man mit Schraubenschlüssel umgeht und haben mir immer irgendwelche Motoren gewechselt und haben alle einen Weber-Grill und so. Ja, und ich lese halt einen Frauenroman, mach denen Kaffee. Also und trotzdem ist es so, dass du in so einer Clique, wenn du zu dir selber stehst und zu solche Sachen mal anregst, auch schon was bewegst. Das ist voll schön, wenn dann plötzlich dann doch mal so ein harter Kerl kommt und sagt, hey, können wir mal über irgendwas reden? Das ist schon ganz geil irgendwie.
Ja, ja. Aber lass uns doch nochmal über das Wort Rückschlag wirklich sprechen. Also ich hatte ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass oftmals bezeichnet man Rückschläge oder Situationen, die sich ereignen als Rückschlag. So als könne die Situation was dafür, beziehungsweise als wenn, ne, also ich, worauf ich vorhin hinaus wollte, war, habe ich was damit zu tun oder ist die Situation so, wie sie ist? Also bin ich die Ursache oder eine Situation die Ursache. Ich glaube, das hilft einem, das sich klar zu machen, kann einem auch schon mal weiterhelfen, irgendwie sich selbst da zu beruhigen und zu sagen, okay, ich hätte eh nichts machen können, es ist so, wie es ist. Ich kann mich jetzt ärgern, wie wir mit Ärger umgehen, haben wir auch in einer der letzten Folgen schon besprochen. Ich glaube trotzdem immer noch, ist die Attitüde, mit der man an Dinge rangeht, die einen mit solchen Sachen umgehen lässt. Ich sage auch immer, es kam gar nicht drauf an, was dir widerfährt im Leben, sondern eigentlich immer nur, wie du darauf reagierst, was dir widerfährt. Eigentlich musst du gar nicht üben, musst du das Leben gar nicht erlernen. Das kannst du gar nicht, weil dein Leben, da bist du der Erste, der das lebt, sondern du kannst im Grunde nur quasi üben, wie man in solchen Situationen mit den Situationen umgeht. Das lässt sich üben. Und zwar über eine Attitüde. Aber es lässt sich, das Leben, was du lebst, lässt sich nicht üben. Das ist einfach das Erste und das Letzte, was du hast.
Das ist sehr schön. Ja, die Reaktion auf die Dinge, die passieren, ist das, was du tun kannst. Die Dinge passieren so oder so, ne? Genau so, ja. Du bist der Erste, der dein Leben lebt. Das ist gut. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben.
Schön. Ich erzähle auch gerne in dem Zusammenhang immer die Geschichte von dem alten chinesischen Bauern und seinem Sohn oder beziehungsweise von den beiden Bauern, also dem Bauern und Bäuerin und dem Sohn. Hatte ich die jetzt schon mal erzählt eigentlich?
Ich habe mal so eine vorgelesen. Ich riskiere das einfach mal. Im Zweifel ist aber 5 Episoden her und die Leute wollen es nochmal hören. Also mach einfach. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Wir hatten mal so eine, aber erzähl.
Also, es gab mal vor ein paar hundert Jahren einen Bauern und eine Bäuerin, die hatten einen Sohn und es war ihr einziger Sohn. Und wie das so ist, es ist ja ein Generationenvertrag im alten China. Auch in vielen anderen Ländern gibt es so eine Art Generationenvertrag. Das heißt, man bringt ein Kind zur Welt und das ist dann irgendwie so ein Stück der Rente. Ne? Der Sohn wird sich dann im Alter um einen kümmern. So war das viele tausend Jahre in unserer Menschheit. Ich hoffe, dass wir unsere Gesellschaft nicht so weit auseinanderdriftet, dass es auch bald immer noch so sein wird. Die beiden kriegten also diesen Sohn und zogen ihn groß und zeigten ihm, wie man die Felder bewirtschaftet, wie man wie man erntet, wie man reitet, wie man die Kuh melkt und. Und dieser Sohn wuchs heran und die beiden saßen irgendwann mal vor ihrer Hütte und sahen ihren Sohn, wie er da im Sonnenuntergang mit seinem Pferd über den Acker ritt und freuten sich, dass er jetzt, er war 18 mittlerweile, dass er jetzt so langsam anfangen kann, auch sich eine Bäuerin zu suchen und die beiden sozusagen sich ein Stück weit aus der Arbeit rausziehen und die beiden, der Sohn und seine zukünftige Frau, sollten dann natürlich sich um den Hof und die beiden kümmern. Der Sohn ritt also über dieses über dieses Feld. Und das Pferd erschreckte sich und warf unseren Jungbauern ab. Und unser Jungbauer war in dem Moment an querschnittsgelähmt, konnte nicht mehr laufen und war im Grunde somit eigentlich sofort als Kümmerer, als der ganze Generationenvertrag ging im Grunde in dem Moment kaputt. Und wenn wir uns jetzt mal alle bis zu diesem Teil der Geschichte uns fragen, wie würden wir dieses Ereignis bewerten, was da geschehen ist, dann würde du und ich sofort sagen, ja, was für ein Pech, so ein Unglück, so ein Rückschlag, ne? Mhm. Das sprechen wir ja nun gerade. Und die Geschichte geht aber weiter und das ist das, woran ich dann immer denke. Die Geschichte geht nämlich weiter. Es brach ein großer Krieg aus, ein Bürgerkrieg dort in China und alle jungen Menschen, alle Jünglinge der Dörfer, auch dieses Dorfes, wurden eingezogen zur Armee und mussten kämpfen und ausnahmslos alle sind in der ersten Woche gefallen. Der Einzige, der nicht eingezogen wurde, weil er querschnittsgelähmt war, war unser Jungbauer. Und der saß mittlerweile mit seinen Eltern vor der Hütte. Die haben Körbe geflochten, hatten ihre Felder mittlerweile an jemand anders verpachtet, hatten ein halbwegs gutes Auskommen, aber sie hatten ihren Sohn. Und alle anderen Bauern des Dorfes waren kinderlos. Und jetzt bewerten wir das Ereignis einfach nochmal. War es denn jetzt Pech und Unglück, dass er vom Pferd gefallen ist? Oder war es nicht doch irgendwie Glück?
Mhm. Super schöne Geschichte.
Was ich damit sagen will und was die Geschichte eigentlich meint, ist, du kannst nie vorher wissen, wofür dieser Rückschlag, wofür das, was gerade passiert, eigentlich vielleicht gut ist. Also wenn dir die Bahn vor der Nase wegfährt, kannst du dich ärgern, du kannst aber auch dir vorstellen, was wäre denn passiert, wenn du hinterhergerannt wärst, wärst gestolpert, vielleicht ausgerutscht, hättest dir vielleicht wehgetan, hättest vielleicht dir einen Fuß gebrochen, wärst 6 Monate nicht einsatzfähig, was ist alles zum Glück nicht passiert, Bahn ist dir rechtzeitig vor der Nase weggefahren. All diese Dinge, all diese Rückschläge kann man sich mit den Worten meiner Großmutter, wer weiß, wofür es gut ist.
Ja, voll und es ist ja auch so viel schöner, dann nicht seine, aber ist jetzt schwierig, ne? Emotionen soll man rauslassen, aber wenn man sie gar nicht erst bekommt, also wenn ich dadurch keine Wut aufbringe, nicht, dass ich sie nicht rauslasse, sondern sie gar nicht erst aufbringe, habe ich das Leben ja auch viel schöner. Also wenn ich daran zurückdenke, so in der Jugend, ich war schon, cholerisch will ich nicht sagen, aber ich konnte mich schon über irgendwie jeden Scheiß ärgern. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht hast du 5 Termine, also das kennst du auf jeden Fall, aber wie man damit umgeht, hast du 5 Termine am Tag oder mehr, hetzt von A nach B und dann hat hier was nicht geklappt, dann bist du in eine Pfütze gelatscht und dann ist die Socke nass und dann gehst du weiter und dann ist das Brötchen noch runtergefallen und dann kommt die Bahn noch zu spät, ach nee, ist doch schon weg, jetzt stehst du da und irgendwann kommt dieser Moment, wo ich früher, viele Menschen heute, weiß nicht, ob du auch, dann da stehen und sagen, scheiße, oder einfach so einen Fluch auslassen, so die Fäuste ballen und irgendwie was losgrunzen, ja. Und so. Und ich habe sehr früh gedacht, oh, das macht so keinen Spaß. Das ist nicht nur auch unangenehm vor allen anderen, das ist auch so ein innerer Druck, der da entsteht. Und wenn ich jetzt so eine Bahn wegfahren sehe, dann denke ich, ja gut, dann kann ich daran jetzt auch nichts mehr ändern, ob ich es jetzt verursacht habe oder nicht, ist ja auch eine andere Frage, weil die Bahn ist so oder so weg und selbst wenn ich jetzt zu spät komme, jetzt kann ich daran nichts mehr ändern und dann versuche ich mich darauf zu besinnen, was ich denn Gutes habe. Ich habe jetzt erstmal nochmal eine Pause, die ich mal nehmen muss, ich habe keine andere Chance und dann, wenn ich mich umschaue, sehe ich ganz schnell, wie gut es mir geht. Gerade in so einem Weltenvergleich kann ich sehr schnell für mich ausmachen, wie gut es mir geht und ja, weg von diesen.
Du hast Zeit geschenkt. Genau, du hast Zeit geschenkt bekommen. Genau. Und wer weiß, ob du vielleicht in der nächsten Bahn die Frau deines Lebens triffst. Ne? Also vielleicht hat das Universum das einfach in dem Moment so sich entschieden, zu sagen, pass mal auf, du musst jetzt mal die Frau deines Lebens treffen und die sitzt einfach mal in der nächsten Bahn.
Ja. Genau, wenn du daran glaubst, sonst kennst du die nächste Bahn auch genau. Genau. Das ist tatsächlich ein anderes Lebenserleben, meine ich jetzt ernst, ne? Wenn du so solche Denkstrukturen, die sind jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen aus meinem Kopf geschaut, so Denkstrukturen mag ich sehr. Und dann gehe ich aber auch, wenn ich mir irgend sowas oder sowas ähnliches gedacht habe, auch mit diesem Gedanken in den nächsten Zug rein. Und das ist so ein viel schöneres Leben, seitdem ich dann nicht mehr, endlich ist der da, jetzt kann ich, sondern ich gehe da rein mit voller Neugier. Und wenn ich dann aus dem aussteige, muss ich natürlich weiter. Ich muss weiter zu meinem Termin. Das ist nicht die Frage. Aber auf dem Weg dahin muss ich nicht mit Wut irgendwie
rumlaufen. Und wer weiß denn genau, was am Tag unserer Hochzeit passiert wäre. Ja. Vielleicht hat das Universum einfach gesagt, pass mal auf, der Termin, den ihr euch ausgesucht habt, der ist irgendwie blöd, das wird den ganzen Tag schütten und keine Ahnung, irgendein Verrückter fährt mit einem Bus und Gloss aufs Handy, während er fährt als Busfahrer und kracht irgendwo in ein Auto rein und ihr seid ganz in der Nähe oder sowas. Passiert ja zum Glück alles nicht.
Ne? Wann war der geplante Tag?
Also, der 1.10.
Danke.
Ja, so, passiert zum Glück alles nicht. Deswegen hat sich das Universum überlegt, pass mal auf, mach das nicht am 1.10., sondern irgendwann im nächsten Jahr. Und wer weiß, vielleicht, wenn wir jetzt in Australien sind und uns, vielleicht heiraten wir auch nochmal in Australien, spontan. Caro hat ja 8 Jahre in Australien gelebt und hat quasi auch so einen Resident-Status, den man dadurch natürlich auch nochmal, dass man da heiraten würde, würde man zumindest, wenn man sich mal irgendwann um einen Permanent Resident kümmert, würde das quasi auch nochmal zugutekommen und einen Punkt sammeln damit. Ne? Also nicht, dass wir vorhaben, jetzt nach Australien auszuwandern, aber Australien ist schon für sie eine wichtige Station in ihrem Leben und eine prägende. Von daher ist dieses Land für sie jetzt auch nicht irgendwie ein Urlaubsort oder so.
Vielleicht ist es mal ganz schön, nicht mit dem Thema, zumal wir ein hartes Thema haben, abzuschließen, sondern magst du kurz erzählen, 2 Monate Australien? Das macht mich gerade super neugierig. Was wird das für eine Auszeit?
Ach, wenn ich das wüsste. Das ist so schön, dass ich nie irgendwas plane. Also es ist so, wir haben uns das überlegt, Caro hat ja dieses Restaurant, wie ihr alle wisst mittlerweile, und die Saison ist hart. Das heißt, während der Saison hast du eine 7-Tage-Woche. Während der Saison musst du 16, 17, 18 Stunden am Tag arbeiten in der Gastro. Und im Winter ist im Grunde Totentanz hier. Ne? Und die meisten, fast alle Restaurants schließen einfach über den Winter und machen dann im März, April irgendwann wieder auf. Und so haben wir uns das dann auch überlegt, dass das eigentlich, dass sie quasi bis Dezember noch das Restaurant offen lässt und dass wir dann einfach längere Zeit einfach zusammen verreisen, weil wir das einfach diesen Sommer nicht machen konnten. Und sie wollte mir immer schon in den letzten Jahren, hat sie immer gesagt, machen wir nicht mal nach Australien, dann kann ich dir mal alles zeigen, wo habe ich gelebt und dann meine alten Freunde besuchen und so. Und das fand ich ganz toll und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch nächsten Winter, wenn du eh das Restaurant schließt, lass uns doch nach Australien. Dann sagt sie, ja, aber Australien, ich würde dann schon ganz gern so wenigstens 4 Wochen. Ich sage, komm, lass uns gleich 2 Monate draus machen, dann haben wir genug Zeit, uns da auch irgendwie eine schöne Zeit zu machen. Und das ist im Grunde der Plan. Wir haben keine Idee. Also es ist wirklich so, dass ich sowas ungerne plane. Ich weiß, in all den, da können wir auch nochmal eine Folge draus machen, all den Reisen, die ich gemacht habe, habe ich nie irgendwas geplant. Die erste Hotelnacht habe ich geplant, alles andere hat sich immer ergeben. Weil wenn du was planst, dann setzt du dich so auf Schienen und fährst wie so in so einem Waggon diese Schienen ab. Und wenn dann mal wieder was nicht klappt, ne, dann sagst du, dann ja, nennt man es Rückschlag und ist vielleicht irgendwie bedient. Ne? Deswegen, also wir haben wirklich in den 2 Monaten überhaupt gar nichts geplant. Ich arbeite ja für so ein australisches Modelabel. Das habe ich jetzt schon ein paar Shootings, ein paar Kataloge für die fotografiert. Das letzte war ja jetzt in Portugal, genau. Und die haben gesagt, was, ihr kommt nach Australien, hallo, dann können wir nicht gleich wieder ein Shooting machen. Ich sage, ja, klar, logisch, ist da auch nicht schlecht, dann muss ich mich halt um ein Businessvisum kümmern. Macht aber nichts, so schwierig ist das nicht, weil wir ja vorher die anderen Shootings immer quasi hier in Europa gemacht haben oder eben in Vietnam mal. Dann könnte man das der Migration auch so erklären, dass ich dann halt quasi, warum da jetzt ein deutscher Fotograf rüber muss und dieses Businessvisum. Einfach, weil ich die Bildsprache dieses Unternehmens schon mittlerweile ein Stück weit geprägt habe. Und dann hatte die Besitzerin von diesem Modelabel gesagt, weißt du was, ich habe, das klingt jetzt auch wieder skurril, aber sie hat eine Yacht in Sydney, die liegt da im Hafen, die liegt da sowieso, könnt ihr pennen dort. Ich sagte, du, 2 Monate. Ich wohne sowieso gerne auf. Na, erstmal in Sydney, wenn wir ankommen. Wir haben erstmal eine Anlaufstelle. Wir landen in Sydney und werden erstmal auf die Yacht von Cheryl. Und das ist halt schon irgendwie so eine, ja, wo man schon wohnen kann. Das klingt jetzt auch, als wären wir irgendwie mit reichen Leuten oder so, aber das ist, meine Güte, ja. Also wir sind eingeladen von der Dame, ja,
und lass
der
Laden gehört. Sein. Und reiche Leute sind doch keine schlechten Leute. Alles gut.
So, die ist sehr, sehr nett und die spendet auch viel. Jedenfalls können wir bei ihr in Sydney erstmal im Hafen in der Yacht wohnen. So, und das ist doch erstmal schon mal was Schönes. Und da haben wir uns überlegt, dass wir das machen. Und dann sagte sie, du, weißt du was, ich fahre mit ein paar Freunden sowieso immer regelmäßig dahin raus auf so eine Insel. Dann nimm doch gleich deine Kamera mit, dann fahren wir da schon mal hin und dann können wir schon mal ein paar Aufnahmen machen. So, super, so machen wir das. So, das ist im Grunde der Start. Ja, und wenn da alles andere, das ist wirklich so, dass wenn ich irgendwo hinkomme, dann sitzt du abends, trinkst einen Wein und sagst, du, ich habe nichts vor, dann haben die Leute plötzlich eine Idee, was sie mit dir machen wollen. Oh, du musst unbedingt hier, ich habe eine Tante, pass mal auf, die rufe ich jetzt mal an. Und dann entstehen Dinge, die nicht entstehen würden, wenn du einen Plan hast. Deswegen fliegen wir einfach rüber. Wir haben quasi einen Hinflug und einen Rückflug und alles dazwischen soll passieren. Ist eigentlich die schönste Form des Urlaubs, die man sich nur vorstellen kann, kann ich euch so sagen. Einfach zuhören, was die Taxifahrer erzählen, was die Leute, die man kennenlernt, erzählen und denen irgendwie folgen und es ist viel, 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 viel schöner.
Aus diesen Dingen entsteht ja auch wieder was, ne? Also ich du bringst ja, jetzt will ich keinen Druck aufbauen, ne? Aber in der Regel bringst du von solchen Sachen ja auch was mit.
Absolut, na klar.
Für dich, für andere, das ist ja wirklich wertvoll. Da bin ich sehr gespannt, ob es ein Logbuch Australien geben wird.
Da, siehst du, jetzt hast du mir ja wieder gerade einen Floh ins Ohr gesetzt. Also das geplant habe ich es nicht, aber wenn du das jetzt so sagst, wäre das natürlich auch eine schöne Idee.
Bitte.
Ungeplant irgendwo hin und dann mal gucken, was man fotografiert. Nee, also das habe ich mit New York gemacht. Dieses Logbuch New York ist entstanden aus einem Konzept heraus und es hat auch super geil funktioniert. Müsste ich mir jetzt, wenn ich die Zeit habe, für Australien extreme Gedanken machen? Ja, vielleicht mache ich das. Vielleicht habe ich auch keine Zeit.
Nee, musst du nicht. Vielleicht machst du mal ein Logbuch, genau wie du es gerade beschrieben hast. Nicht geplant. Von dem, was passiert. Von der Tante, die dich irgendwie mitnimmt in ihr, ich weiß ich, zu den Aborigines. Ja. Ich kenne mich tatsächlich zu wenig aus, um da jetzt eine Geschichte zu spinnen, aber ja.
Allerdings ist natürlich die Messlatte Australien-Fotos schon durch Trent Parkey, einem meiner großen Heroes-Fotografen, irgendwie schon gesetzt. Also der hat eins der australischen Road-Movie-Bücher irgendwie schon rausgebracht. Da, jetzt, ich höre dich schon tippen.
Hörst du den Stift, ne?
T-R-E-N-T, Trent. Zweiter Name ist Parkey, P-A-R-K-E. Der jüngste Magnum-Fotograf ever und der hat ein Australien-Buch gemacht, was so dermaßen, ich habe mein Safari immer zu, wenn ich mit dir podcaste, deswegen kann ich hier gar nicht gucken, ich mache das mal eben auf. Dann kann ich dir nämlich auch genau sagen, wie das heißt und das sind unglaublich geile Analogaufnahmen. Also wenn du den eingibst, der hat das Buch schlechthin gemacht. Also das warte, ich sag's dir, das heißt Minutes to Midnight, genau, Minutes to Midnight kostet mittlerweile nur noch 30 Euro, es lag mal bei 1500, als es nämlich in Deutschland, Europa nicht aufgelegt wurde, dann hat man es nur als Import gekriegt und dann die erste Auflage davon waren wohl nur 500 Stück, die waren sofort weg, bis dann hier der Verlag, wie heißt der, welcher Verlag hat das rausgebracht?
Steidl. Der Steidl-Verlag, den ich nicht kenne, spannenderweise, aber Steidl, ja.
Gut.
Das Steidl hat es rausgebracht. 240 Euro, das muss ich mir direkt mal in die Liste packen hier.
Was kostet 240?
Die Sammler, warte, es gibt so ein Sammlerstück, warte, klick, das wird dann irgendwie so eine First Edition sein.
Und es gibt noch ein Dream Life, das liegt bei 1740 mittlerweile von ihm, ja, das ist auch so eine super... so eine super edle, wenig Auflage-Geschichte irgendwie. Aber die Bilder, wenn man jetzt nicht so fotobuchaffin ist wie wir, allein die Bilder mal bei Pinterest oder bei Google Bildersuche eingeben, Trent Parkey, Minutes to Midnight oder überhaupt alles, was er fotografiert hat. Ein unfassbarer Typ, der wirklich nur analog fotografiert hat und sich teilweise für ein Foto Monate Zeit nimmt, weil er sich dann da hinsetzt und auf ein ganz bestimmtes Licht wartet. Und das sieht man dem Ergebnis dann auch wirklich an. Und also für mich hat der Typ einfach alles an Australien-Gefühl fotografiert, was man fotografieren kann. Und von daher wird es für mich wahnsinnig schwer, das aus dem Kopf zu kriegen in dem Moment, wenn ich in Australien bin und fotografiere. Aber mir hat mal einer zu mir gesagt,
also ich fürchte, ich habe was geweckt jetzt trotzdem.
Das fand ich, bei New York irgendwie, als ich drüber nachdachte, ich möchte New York Bildband machen und war noch mit mir am Verzweifeln und sagte, oh, ey, braucht die Welt wirklich ein neues New York Bildband? Da gibt's da schon Tausende von. Und da hat der Typ zu mir gesagt, es geht nicht darum, New York zu fotografieren, es geht darum zu zeigen, wie du New York siehst. Und das ist ein großer Unterschied. Das kann sein, dass das genau. Leute interessiert. Und wie es in New York aussieht, kriegst du überall anders, aber wie du New York siehst, das ist das Interessante. Und das ist auch eine Sache, die mich in meiner fotografischen Arbeit immer wieder, die ich mir immer wieder abrufe, wo ich sage, okay, das geht nicht darum, jetzt das so zu fotografieren, sondern wie ich das fotografieren würde, wie ich das sehe. Das ist eigentlich das, worum es am Ende geht. Und ja, das, wie gesagt, hilft mir immer unglaublich in solchen Situationen.
Ich fürchte, wir haben irgendein Buch über Australien gerade schon geboren und ich freue mich drauf.
Sehr schön. Ja, mein lieber Falk, die Stunde ist rum. Es war wieder wunderschön, mit dir zu plaudern. Hast du denn zu dem Thema Rückschläge vielleicht noch einen letzten Satz übrig, den du unseren Hörern mitteilen möchtest?
Jetzt überfällst du mich. wenn man zurückblickt, was wir gerade noch nicht so richtig, ein Ding, was ich immer noch nehme, kann ich noch mitgeben. Wenn ich so einen schweren Blick zurück dann doch habe. Ich gebe mir Mühe, im Hier und Jetzt oder im Morgen zu leben, aber manchmal guckt man dann doch zurück und dann wird es ein bisschen schwer. Das ist Energie, die mir wie aus so einem riesigen Loch im Tank rausläuft. Und wenn ich das bemerke, dass mir Energie verloren geht, weil ich schwermütig an irgendwas hänge, an einer Situation hänge, die nicht so geworden ist, wie sie sein sollte, werden sollte, dann gebe ich mir alle Mühe, diesen ganzen Sprit, der da ausläuft, wieder einzusammeln und den umzuleiten in das, was werden soll und gib die Energie einfach in die Richtung, in die ich was verändern kann an der Situation. Ob das jetzt ein Abend bei Tim Raue ist oder schon ein neues Projekt oder einfach der Weg in die Zufriedenheit, das ist ganz individuell. Aber Energie verballern für was nicht mehr hilft, ist halt sehr schade. Also lieber umleiten und in die Zukunft schicken.
Richtig. In der Natur gibt es keine Zufälle. Alles folgt einem großen Programm, dessen Code wir nicht mal erahnen können. Also ärgert euch nicht über Dinge, die ihr eh nicht ändern könnt. Nehmt sie hin und nehmt alles mit einer großen Leichtigkeit. Ihr seid die Ersten, die euer Leben lebt und es gibt keine Probe dafür. In diesem Sinne,
Steffen, ein schönes Wochenende dir und euch allen da draußen.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Und bevor ich es vergesse, nochmal der Hinweis, nächstes Wochenende, wer Lust hat auf unser kleines Hafenfest, 21. am Samstag bei uns in der Marina Eldenburg, kommt einfach vorbei, es wird mega schön. Wir grillen und wir haben Feuerschalen und wir haben schön geistige Getränke, wir haben Live-Musik und ich werde bis in den Abend so lange versuchen, dass ich nicht betrunken bin, dass wir noch vielleicht den einen oder anderen von euch, dass ich den einen oder anderen noch treffe. Tschüss!